Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Obwohl das Osterfest bereits hinter uns liegt, so hinterlässt die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten doch täglich im Leben eines Christen ihre leuchtenden Spuren. Das ist das Wunderbare an den Heilstatsachen, dass sie ihre Bedeutung auch nicht einen Moment verlieren. Bis in alle Ewigkeit sind die Menschwerdung des Sohnes Gottes, sein stellvertretender Opfertod am Kreuz, seine leibliche Auferstehung von den Toten, seine Thronbesteigung, Himmelfahrt, Thronbesteigung und die damit verbundene Ausgießung des Heiligen Geistes der Grund jubelnder Freude. Die Apostelgeschichte bildet eine mit den Geschehnissen, die uns im Lukasevangelium berichtet werden, eng verknüpfte Fortsetzung. Das Evangelium des Lukas und die Apostelgeschichte bilden ein einziges Werk, bestehend aus zwei Bänden. Lukas bezieht sich in den ersten beiden Versen der Apostelgeschichte auf sein Evangelium. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Also hier bezieht Lukas sich am Anfang der Apostelgeschichte auf sein Evangelium, das Lukas-Evangelium. Wir erinnern uns an die einleitenden Worte im Lukas-Evangelium. Viele haben es schon unternommen, so schreibt Lukas, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, so habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Das wissenschaftliche Arbeiten war Lukas durch seinen Beruf als Arzt vertraut. Mit äußerster Gründlichkeit und Sorgfalt, hier steht übrigens das Wort akribos, akribisch, sorgfältig, mit äußerster Sorgfalt hatte er sich über die Ereignisse, die Jesus und sein Wirken betrafen, informiert und in guter Ordnung, also klar und deutlich nachvollziehbar und folgerichtig aufgeschrieben. Seine Ausführungen richteten sich an einen Mann namens Theophilus, von dem man nicht genau weiß, wer er war, ob er ein Christ war oder zumindest dem christlichen Glauben sehr nahe stand. Auf jeden Fall waren Lukas und Theophilus gut miteinander bekannt oder gar befreundet. In einer Zeit, in der der christliche Glaube mancherlei Auseinandersetzungen und Anfeindungen ausgesetzt war, also schon zur Zeit der ersten Gemeinde gab es Verfolgung für die Christen, war es, und zwar gilt das nicht nur für Theophilus, wichtig, festen Boden unter den Füßen zu haben. Das heißt, eine absolut zuverlässige Grundlage für den christlichen Glauben zu haben und nicht nur eine vage Vorstellung davon, was man glaubt, sondern wirklich eine zuverlässige Grundlage. Es ist so, dass offensichtlich dieser Theophilus einiges über den christlichen Glauben wusste, darüber informiert war. Aber es reichte irgendwie nicht aus, um den Anfeindungen von Seiten derer, die das Christentum ablehnten, die den christlichen Glauben ablehnten, bestehen zu können in diesen Auseinandersetzungen. Er brauchte mehr Wissen über den christlichen Glauben, mehr Unterweisung. Das ist auch für uns sehr wichtig. Es reicht nicht aus, sagen zu können, ich glaube an den Herrn Jesus, ich glaube an das Evangelium. Wir müssen wissen, was die Person unseres Herrn Jesus im Zentrum und auch das Evangelium beinhalten. Darüber muss man Bescheid wissen. Damit sollte man sich immer wieder auseinandersetzen und beschäftigen, damit wir auch denen eine Antwort nicht schuldig bleiben, die unseren Glauben an Christus in Frage stellen. Wie wichtig ist das also? Damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Also etwas wusste er schon, er war schon unterrichtet, aber er brauchte noch mehr Substanz für seinen christlichen Glauben. Von daher waren die Augenzeugenberichte von den Begegnungen, die Jesus mit vielen seiner Jünger, als er Auferstandene gehabt hat, von unschätzbarem Wert. Ihnen zeigte er sich, so heißt es hier am Anfang der Apostelgeschichte, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Es gab also nicht nur Zeugen für alles, was mit seiner Person, mit der Person des Herrn Jesus und seinem Wirken bis zu seinem Tod am Kreuz zusammenhing, sondern auch im Blick auf seine leibliche Auferstehung von den Toten. Und diese Begegnungen innerhalb von 40 Tagen waren ein Beweis für seine Auferstehung. Hier steht übrigens im Griechischen ein Wort, es heißt tekmerion, das beinhaltet überzeugende, durchschlagende Beweise. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise. Überzeugend, durchschlagend waren diese Beweise. Als der Lebendige, als er auferstande. Und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Alles, was uns in der Apostelgeschichte berichtet wird, war eine Folge dieser frohmachenden, absolut zuverlässigen, geschichtlichen Tatsache. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Überschrift über diesen zweiten Band seines geschichtlichen, aber auch theologischen Werkes ist uns im Allgemeinen als Apostelgeschichte bekannt. Diese Überschrift ist allerdings nur teilweise zutreffend. Ist ja nicht inspiriert, ne? Die Überschrift ist nicht inspiriert. Auch die Einteilung in bestimmte Verse ist nicht inspiriert. Das steht nicht im Grundtext. Und von daher können wir sagen, diese Überschrift Apostelgeschichte ist nur teilweise zutreffend. Zutreffend ist sie insofern, als Gott die Apostel dazu gebraucht hat, sein Werk in dieser Zeit durchzuführen. Gott hat also seine Mitarbeiter in dieser Zeit und Welt. Und das waren damals die Apostel, die er dazu gebrauchte, die Botschaft vom Reich Gottes, vom gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn zu verkündigen, weiterzutragen. Diese Apostel waren von Jesus selbst ausgesandt worden, sie waren auserwählt worden und ausgesandt, von ihm ausgerüstet und befähigt worden, das Heil in Christus in der Welt durch Wort und Tat zu verkündigen. Was Jesus, so heißt es, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Den ersten Bericht, Lukas Evangelium, habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Nur teilweise zutreffend ist die Überschrift jedoch insofern, und das ist im Grunde das Entscheidende, als Gott ganz allein dieses große Werk nicht nur geplant hat, sondern auch durch seinen guten Heiligen Geist die dritte Person der Gottheit ausgeführt hat. Das ist also ganz wichtig, dass wir das betonen. Gott hat die Apostel gebraucht, das stimmt, insofern teilweise richtig, Apostelgeschichte des Lukas, aber nur teilweise, weil im Grunde genommen Gott ganz allein dieses Werk der Ausbreitung des Evangeliums getan hat. Gott ist es immer, der ganz allein handelt, auch wenn er Menschen gebraucht zum Bau seines Reiches. Es ist wichtig, dass wir das dick unterstreichen. Also Gott ganz allein hat dieses große Werk nicht nur geplant, und zwar von Ewigkeit her, sondern auch durch seinen guten Heiligen Geist der dritten Person der Gottheit ausgeführt. Alles, was die Apostel taten, geschah durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nur durch das Wirken des Heiligen Geistes geschah es, dass sich Gottes Reich in verhältnismäßig kurzer Zeit so wunderbar ausbreitete. Und worüber Paulus mit seinen Besuchern in der Gefangenschaft in Rom ausführlich, und zwar ungehindert, wunderbar, in der Gefangenschaft, ungehindert sprach. Ich lese uns dazu einmal die letzten Verse aus der Apostelgeschichte. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung. Das war ein Privileg, das er hatte, ja, als Gefangener. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, um mit ihnen über worüber zu reden. Predigte das Reich Gottes, über das Reich Gottes zu sprechen und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Das Reich Gottes also, darum geht es. Das war das große Thema, das Hauptthema in den Begegnungen, die unser Herr Jesus Christus in einem Zeitraum von 40 Tagen mit seinen Jüngern hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Natürlich geschah diese Unterweisung durch unseren Herrn und später durch den Apostel Paulus aufgrund vieler Schriftstellen im Alten Testament. Bereits am Ende seines Evangeliums berichtet uns Lukas, als Jesus seinen verängstigten und völlig verwirrten Jüngern erschien und Tischgemeinschaft mit ihnen hatte, Folgendes. Als sie, nämlich die Jünger, als der auferstandene Herr ihnen begegnete, als sie aber noch nicht glaubten, vor Freude nicht glaubten, und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm es und aß vor ihnen. Sie hatten also Tischgemeinschaft mit ihm. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Es musste alles erfüllt werden, so heißt es. Und ähnlich schreibt Lukas es in seiner Einleitung. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Und dieses Wort geschehen bedeutet vom Grundtext her erfüllt. Also all das, was die alttestamentlichen Schriften prophezeit hatten im Blick auf Jesus und das Königreich Gottes, hat sich erfüllt, ist in Erfüllung gegangen und wird in Erfüllung gehen. Das ist damit gemeint. Davon spricht auch Petrus in seinem ersten Brief. Dass nämlich die alttestamentlichen Propheten geforscht haben, auf welche Zeit ihre Prophezeiungen hinwiesen. Nach dieser Seligkeit, dem Reich Gottes, der Vollendung des Reiches Gottes, dem Beginn des Reiches Gottes zunächst. Nach dieser Seligkeit, nach diesem Heil haben gesucht und geforscht die Propheten des Alten Bundes, Altes Testament, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Was auch die Engel begehren zu schauen. Das, was wir hier verkündigen, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der zum Thron seines Vaters aufgestiegen ist und wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Es gelüstet die Engel, das zu hören, da hineinzuschauen in dieses Evangelium. Welch ein Vorrecht haben wir, als sündige Menschen, darüber Bescheid zu wissen und einen Blick tun zu dürfen, immer wieder aufs Neue, wenn wir unsere Bibel aufschlagen und Gebetsgemeinschaft mit unserem Vater im Himmel haben, immer wieder hineinzuschauen in den Reichtum der Gnade Gottes in Christus. Das macht uns froh und dankbar. Davon spricht Petrus hier. Schon im Alten Testament, die Propheten haben es geweissagt und haben geforscht, ja, wann geht es denn eigentlich los? Ja? Wann ist es soweit? Und Petrus sagt, jetzt ist es soweit. Ja? Für euch ist es geschrieben und geweissagt, denen das Evangelium jetzt verkündigt worden ist. Beziehen wir das einmal auf uns ganz persönlich. Niemals dürfen wir das Alte Testament, und das ist mir sehr wichtig in diesem Zusammenhang, niemals dürfen wir das Alte Testament und das Neue Testament auseinanderreißen. Beide gehören unzertrennlich zusammen. Leider sind viele Christen alttestamentlich unterernährt. Die kennen sich wohl im Neuen Testament aus, aber wenig, manchmal gar nicht, oder sagen wir etwas milder, kaum im Alten Testament. Alttestamentlich unterernährt. An wie vielen Stellen im Alten Testament ist doch die Gnade Gottes in Christus, also Gottes Reich, Gottes Königreich, vorgebildet? Welch einen großen Schatz des Wortes Gottes haben wir gerade auch im Alten Testament. Es ist ein anderer Geist. Es ist nicht der Heilige Geist, der mit dem Alten Testament nichts anzufangen weiß oder es gar verunglimpft, es völlig ablehnt, wie es während der Nazi-Zeit der Fall war. Pastor Wilhelm Busch erzählt von einer Pfarrerversammlung, in der ein vom Nazi-Geist infizierter Redner vom Volk und Rasse sprach und in der anschließenden Diskussion meinte, wenn doch unser Volk, das deutsche Volk, eine solche Abneigung gegen das Alte Testament hat, dann lasst es uns doch zurückstellen. Es kommt alles nur auf das Neue Testament an. Da haben wir diesen Geist, der das Alte Testament außen vor lassen will. Geringschätzt, sogar ablehnt. Lasst uns nur noch mit dem Neuen Testament beschäftigen. Ne? Das war seine Rede. Welch ein Geist. nicht der Heilige Geist, ein anderer Geist, ein Geist nicht von oben, ein Geist von unten, aus der Tiefe, ein satanischer Geist, der da geredet hat. Offensichtlich ist unser Herr ganz anderer Meinung. Und ebenso seine von ihm unterwiesenen Apostel. Und mit großer Bestimmtheit, ihr Lieben, und Freude dürfen auch wir uns an ihre Seite stellen und sagen, für uns ist nicht nur das Neue Testament wichtig, sondern auch das Alte Testament. Lasst uns nun noch ein wenig über die Art des Reiches Gottes sprechen. Dieses Reich ist das Königreich Gottes, das Reich der Himmel. Es gibt auch viele Gleichnisse, Himmelreichsgleichnisse. Und dieses Reich hat seinen Ursprung nicht in dieser Welt, sondern in der für uns noch nicht sichtbaren Himmelswelt. Noch nicht sichtbar. Aber einst sichtbar in der Vollendung. Aus dieser Welt kam unser Herr Jesus und zu dieser Welt kehrte er wieder zurück zum Thron Gottes des Vaters. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, so bezeugte er vor dem Statthalter Pilatus. Und die Andersartigkeit dieses Reiches bezeugte er mit den Worten, wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Das heißt doch, dass dieses Reich, dessen König Jesus ist, von einem ganz anderen Wesen ist als die Reiche dieser Welt. Völlig andersartig als die Reiche dieser Welt. Es ist ein Reich, das sich in dieser Zeit und Welt nicht mit Gewalt durchsetzt. Das bedeutet für die Bürger dieses Reiches, und zu denen gehören wir ja auch, zu diesem Reich gehören wir auch, das bedeutet für uns, dass die Ausbreitung dieses Reiches niemals mit Gewalt geschehen darf. Niemals. Unsere Waffen sind die Verkündigung des Wortes Gottes, und das Gebet, das sind unsere Waffen, sind geistliche Waffen. Leider hat die Gemeinde Jesu diesen Weg der Gewaltlosigkeit hin und wieder verlassen. Und das lernen wir aus der Kirchengeschichte. Das ist traurig, dass es das immer wieder gegeben hat. Hier bei uns, in unserem Volk und auch in anderen Völkern. Dass nicht die Christen verfolgt wurden, sondern dass die Christen anfingen, die Andersgläubigen zu verfolgen, ja. Und zu versuchen, sie mit Gewalt zu bekehren. Und sobald das geschah, wie zum Beispiel durch die Hugenotten unter Admiral Coligny in Frankreich, ging es geistlich bergab. Geistlich ging es bergab. Ein weiteres Merkmal dieses Reiches ist seine ewige Dauer. Also das eine Merkmal ist die Gewaltlosigkeit. Wir setzen uns in dieser Welt nicht mit Gewalt durch. Ein weiteres Merkmal dieses Reiches ist seine ewige Dauer. Davon lesen wir im Propheten Daniel. Es ist ein Reich, das von keinem anderen Reich mehr abgelöst werden wird, wenn es in der Vollendung offenbar werden wird. Es wird dann das einzige Reich sein, das ewig bleiben wird, wie der Engel Gabriel auch zu Maria sagte im Blick auf den Herrn Jesus Christus, sein Reich wird kein Ende haben. Diejenigen, die sich ein wenig in Geschichte auskennen, die wissen, dass kein Reich auf dieser Erde Bestand hatte in der Vergangenheit. Sie wurden alle abgelöst durch ein nächstes Reich. Die Babylonier durch die Perser durch die Griechen, ne? Richtig? Ja. Und so weiter, bis in unsere Zeit hinein. Sie hatten alle keinen ewigen Bestand. Aber das Reich Gottes, wenn es offenbar wird am Ende der Zeit, hat ewigen Bestand. Es wird kommen, da können wir ganz sicher sein. Aber es kommt nicht automatisch. Gott hat zwar Zeit und Stunde der Vollendung dieses Reiches, der sichtbaren Vollendung dieses göttlichen Reiches, bestimmt. Das steht jetzt schon fest. Aber auf der anderen Seite gebraucht er Menschen, um darum zu beten, dass sein Reich kommen möchte. Es erinnert uns doch an das Vaterunser, das wir heute Morgen schon gebetet haben. Dein Reich komme. Und wir lernen das auch von dem Propheten Daniel, als er darüber nachdachte, dass die Zeit des Exils, des babylonischen Exils, abgelaufen war für das Volk der Juden. Da dachte er nicht, ja wunderbar, herrlich, jetzt kommt die Rückkehr in das Heimatland und legte die Hände in den Schoß. Nein, sondern er fing an zu beten. Und was tat er in seinem Gebet? Er tat zunächst einmal Buße. Er beugte sich zutiefst unter seine und die Schuld des ganzen Volkes. Er sagt nicht, es kommt, es wird kommen und dann ist ja gut, ich freue mich darauf, sondern er tat Buße. Er beugte sich und betete um das Kommen der Rückkehr des Volkes Israel. Er betete um die Barmherzigkeit Gottes. Und das sollten wir auch tun. Ja? Ist das Teil unseres Gebetslebens in der Stille zu Hause? Nicht nur hier, wenn wir das Vaterunser beten. Beten wir die Worte, dein Reich komme, Herr. Flehen wir darum, dass das Reich Gottes kommt, in Macht und Herrlichkeit offenbar wird. Der Geist und die Braut sprechen, so heißt es am Ende der Offenbarung des Johannes. Komm, komm, Herr Jesus. Das sollte unser tägliches Gebet sein. Am besten heute noch. Komm. Ist das so? Wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist, wird er so beten. Wenn jemand nicht vom Heiligen Geist erfüllt ist, dann geht es ihm um alles Mögliche in dieser Welt, aber nicht um das Kommen des Reiches Gottes, um seine Vollendung. Prüfen wir uns an dieser Stelle, wie das mit uns bestellt ist. Ne? Ach Herr, gib doch Gnade, dass wir eine Sehnsucht haben nach dem Kommen, nach dem Offenbarwerden deiner Herrlichkeit, und zwar nicht nur darum, weil es uns dann besser geht im Himmel. Davon spricht auch die Offenbarung des Johannes, dass es uns besser gehen wird. Kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen mehr. Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Wird nichts mehr geben, keine körperlichen Probleme mehr. Wir haben einen Auferstehungsleib, wenn wir bei ihm sein werden. Von all dem spricht die Bibel, aber das ist nicht das Erste. Das ist nicht das Wichtigste. Das Allerwichtigste ist, dass Gott zu seinem Recht kommt, wenn der Herr seine Herrlichkeit offenbaren wird. Dass Gott verherrlicht wird in der neuen Schöpfung, darum geht es in allererster Linie. In dieser Zeit, in der wir noch leben, existiert das Reich Gottes noch in seiner Leidensgestalt. Ein Führer der evangelikalen Bewegung, sehr bekannt in aller Welt, inzwischen nicht mehr unter den zeitlich Lebenden anwesend, wurde einmal gefragt, wofür er sich denn wohl entscheiden würde. Ne? Für Gemeinde Jesu in Leidensgestalt oder in Herrlichkeit? Hier schon, in dieser Zeit. Er sagte, ich entscheide mich für Gemeinde Jesu in Herrlichkeit. Die gibt es aber in dieser Zeit noch nicht. Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt geht durch diese Welt. Gemeinde Jesu in Herrlichkeit, sichtbare Herrlichkeit, die gibt es erst in der Vollendung. Also in dieser Zeit jetzt, in der wir uns befinden, existiert dieses Reich Gottes noch in seiner Leidensgestalt, mitten in den Reichen dieser Welt. Und zwar überall, wo Christus unter und in den Seinen im Wort der Gnade gegenwärtig ist. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt der Herr Jesus Christus zu den Jüngern. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist Reich Gottes. Hier ist heute Morgen Reich Gottes. Wunderbar. Und überall, wo Menschen sich versammeln im Namen Jesu, zwei oder drei, ist Reich Gottes. völlig ungebunden an irgendwelche Völkerschaften, Geschlecht und Orte. Da siehe, so schreibt Luther, dass Gottes Haus nicht heißt ein köstlich groß Gebäude. Gott fragt nicht danach, ob es groß gewölbt oder geweiht sei. Was gehört denn dazu, dass Gott allda wohnt? Nichts mehr, als dass Gott da sei mit seinem Wort. Wo das ist, da wohnt er gewiss. Und wieder, wo das Wort Gottes nicht ist, da wohnt er nicht. Man baue ihm ein Haus, so groß man wolle. Wo sein Wort gepredigt wird, da will er sich gewiss finden lassen. Wo aber dasselbe nicht ist, da ist sein Haus nicht. Wenn man lauter Kirchen aufeinander baute, hat er schön ausgedrückt, ne? Dann noch so, herrlich sein das Gebäude. Aber wenn Gottes Wort, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, dort nicht verkündigt wird, ist es kein Haus Gottes. Ne? Und überall da, auch im Untergrund, damals zur Zeit der ersten Christen in den Katakomben, war Gott gegenwärtig, da war Haus Gottes. Ne? Da war das Evangelium gegenwärtig. Die Kirche hat nur Wert, wenn Gottes Wort lauter und rein darin gepredigt wird. Luther. Dann wissen wir, was wir vom vergangenen evangelischen Kirchentag zu halten haben. Tja, wir wollen das nicht in überheblicher Weise sagen. Nicht in pharisäischer Weise, sondern leidend. Dass wir uns darunter stellen und sagen, Herr, eigentlich müssten wir Tränen vergießen, wenn wir darüber sprechen und darüber nachdenken, wo sich unsere Kirche inzwischen befindet, in welch einem Abfall von Gott. Und wie steht es hier bei uns? Der Herr wird diese kleine Schar erhalten, so wage ich es mal zu sagen, solange hier das Evangelium verkündigt wird. Nicht Mitmenschlichkeit oder dergleichen, sondern Evangelium, das Wort Gottes. Da wird der Herr Gnade geben und wird seine Hand über uns halten. Mögen wir noch so schwach sein, mögen wir noch so wenige sein, mögen wir noch so unvollkommen sein. Er wird seine Hand über uns halten und wird uns bewahren. Lauter und rein, sagt Luther. Das muss uns zum Abschluss jetzt neben all dem Gesagten noch ganz wichtig und wegweisend sein. Denn es wird eine Zeit kommen, so schreibt der Apostel Paulus, es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre, das Evangelium, nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Dieser Satz fiel übrigens in der letzten Bibelstunde. Nach denen ihnen die Ohren jucken, was sie gerne hören möchten. Nicht, was gut für sie ist, göttlich gut, sondern was sie aus ihrem eigenen Denken und Empfinden für richtig und gut halten. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln, den Mythen, den Märchen zuwenden. Selbst erdachten Geschichten. Du aber sei nüchtern in allen Dingen. Jetzt kommt es. Ich war Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Leide willig. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums. Richte dein Amt oder besser gesagt deinen Dienst redlich aus. Soweit der Apostel Paulus hier. Gott wird ihnen kräftige Irrtümer senden, so schreibt er an anderer Stelle im 2. Thessalonicher Brief, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer Rettung. Nun, aus gegebenem Anlass müssen wir sagen, dass die römisch-katholische Kirche nun ihren verhängnisvollen Weg mit ihren kräftigen Irrtümern, auf dem unzählige Menschen in die Irre geführt werden, unter einem neuen antichristlichen Führer fortsetzen wird. Und darum sagt die Bibel zu uns, schreibt der Apostel Paulus, dem Timotheus, seinem geistlichen Sohn und Schüler: Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, bleib dabei. Durch Gottes Gnade, bleib dabei. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten, durch den Glauben an Christus, und die, die dich hören. Diese Ermahnung und Verheißung wollen wir als Gemeinde Jesu gerade auch in unserer äußerst verführerischen Zeit besonders beherzigen. Ja. Dazu mag auch das Lesen der Apostelgeschichte dienen, von der ich bereits sagte, dass es sich in ihr nicht nur um ein geschichtliches, um ein historisches Werk handelt, sondern auch um ein theologisches Werk. Wir kommen zum Schluss. Ich stieß in meiner Lektüre in diesen Tagen auf einen Nachruf für Pastor Alfred Christlieb, einen gesegneten Zeugen des Evangeliums aus dem oberbergischen Dorf Heidberg. Sind wir oftmals vorbeigekommen, als wir noch dort im Oberbergischen waren. Er sprach in seinem letzten Gottesdienst, bevor er unmittelbar danach friedlich und im Frieden mit Gott heimging. Ich habe das ganz bewusst so formuliert, ja, friedlich und im Frieden mit Gott. Denn nicht jeder, der friedlich einschläft in der Sterbenstunde, schläft auch ein im Frieden mit Gott. Also deshalb habe ich diese beiden Formulierungen gewählt. Danach friedlich und im Frieden mit Gott heimgehen. Anhand von Apostelgeschichte 23, 5 bis 10 hatte er im Gottesdienst zuvor über dreierlei Glaubensstellungen gesprochen. Erstens über den Vernunftglauben der Sadduzäer. Zweitens über die selbstgerechte Rechtgläubigkeit der Pharisäer und drittens über den lebendigen Herzensglauben des Paulus. Betend, so heißt es in dem Nachruf, gedachte er noch in diesem Gottesdienst an unser letztes Stündlein. Ich war kurz danach, ein paar Stunden später, war er beim Herrn. Ja? Also noch einmal. Er gedachte im Gottesdienst, in seinem Gebet, noch an unser letztes Stündlein und flehte zum Herrn, dass doch das klare, lautere Evangelium der Gemeinde erhalten bleibe. Ihr Lieben, das sollte nicht nur auf unserem Sterbebett das Entscheidende sein, dass wir das wünschen für unsere Gemeinde hier, sondern das sollte jetzt schon ein ganz, ganz entscheidendes Anliegen sein. Herr, erhalte uns das reine, lautere Evangelium von dem Herrn Jesus Christus. Das sollte unser Anliegen sein, das sollte nicht nur unser Gebet sein, das sollte unser Flehen sein. Herr Jesus, bewahre uns dein Evangelium vom Reich der Gnade Gottes und deiner unzugerechneten Gerechtigkeit in Christus, deinem lieben Sohn, durch den Glauben, durch diesen Herzensglaube, Glauben, den auch der Apostel Paulus hatte. Lass uns, Herr Jesus Christus, lass uns, wie John Juden einmal gesagt hat, wie Paulus ein Schilfrohr in Nebensächlichkeiten sein. Schönes Bild, ein Schilfrohr. In Nebensächlichkeiten sein. Aber eine eiserne Säule in wesentlichen Dingen, womit er meint, in Dingen, die den Kern des Evangeliums betreffen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, das ist unser Bitten, unser Flehen zu dir. Erbarm dich über uns, dass wir nicht auf Abwege geraten, sondern bei dir bleiben, Herr Jesus Christus, bei dir, dem gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn, dem König des himmlischen Reiches, zu dem wir gehören dürfen und das einmal in Macht und Herrlichkeit offenbar werden wird. Amen.